Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, wir haben über Beziehungen nachgedacht in den letzten Tagen. Freitagabend haben wir begonnen mit Epheser 5, Kapitel 5, Vers 21 bis 33. Und heute Morgen, die Präsentation wird gleich kommen, schließt sich der Kreis mit Epheser 6, 1 bis 4. Diesen Abschnitt nannte man früher einmal die christliche Haustafel. Das soll einfach bedeuten, es ist der längste und wichtigste Abschnitt über Ehe, Familie, Kindererziehung, den es im Neuen Testament gibt. Epheserbrief, und den schlagen wir jetzt auch auf, Kapitel 6 und lesen dort 1 bis 4. Das Wort Gottes ist immer das Wichtigste, was gesagt wird, auch in einem Gottesdienst. Ich mache auch allen Mut, die Bibel mitzubringen. Wenn die Predigt langweilig ist, könnt ihr wenigstens ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. Also ich meine es gut mit euch. Bringt sie lieber mit, ja? Bringt sie lieber mit. Nun, jetzt haben alle Epheser 6 gefunden und wir lesen die Verse 1 bis 4. Paulus schreibt: Ihr Kinder, es gab Kinder in der Gemeinde Ephesus, er spricht sie direkt an, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Das gefällt Gott. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, mit einem felsenfesten Versprechen Gottes. Das ist eine Verheißung, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr merkt, ich habe eine Elberfelder Übersetzung, den sogenannten Urtext. Der klingt hier an der Stelle wirklich sehr streng, das weiß ich. Aber ich werde gleich erklären, dass das nicht so streng gemeint ist. Kommt? Jawohl, sehr schön. Da ist es. Epheser 6, 1 bis 4 haben wir gerade gelesen. Nun, wenn wir in diese Welt schauen, die ein wunderbarer Schöpfergott gemacht hat, dann werden wir sehr schnell feststellen, wenn wir gar nichts von diesem Gott wüssten, aber wir würden feststellen, wenn wir die Welt anschauen, die Schöpfung, dieser Gott, der muss einen gewissen Sinn für Ordnung haben. Vielleicht nicht preußische Ordnung oder militärische Ordnung, aber einen gewissen Sinn für Ordnung muss er haben. Wir sehen es, wenn wir mit dem Teleskop ins Weltall schauen. Alles hat seine Ordnung und sein Gefüge, sodass man den Lauf der Gestirne aufs Genaueste berechnen kann. Wir sehen es noch besser, wenn wir mit dem Mikroskop in die Welt der Atome und Moleküle schauen. Davon verstehe ich leider noch weniger. Aber wir sehen, alles hat seine Ordnung und sein Gefüge, sonst wäre Leben gar nicht möglich. Und dieser Gott, der einen gewissen Sinn für Ordnung hat, hat auch das Zusammenleben der Menschen geordnet, und zwar in Ehe, Familie, Gemeinde und Staat, Gesellschaft. Die Ehe ist eine Schöpfungsordnung. Der Staat ist eine Erhaltungsordnung, die Obrigkeit. Es gibt in dieser gefallenen Welt nur noch zwei Dinge, die direkt aus dem Paradies kommen. Die Ehe und die Arbeit. Das hättet ihr jetzt nicht erwartet, aber das ist so, weil Gott hat Adam schon im Paradies Arbeit gegeben. Er musste die Tiere benennen und so weiter. Und auf beidem kann etwas Paradiesisches liegen, sowohl auf der Ehe als auch auf der Arbeit. Wenn wir es mit und für Gott tun, dann werden wir Erfüllung erleben, sowohl in der Ehe als auch bei der Arbeit. Es bringt uns Befriedigung, wenn wir eine Arbeit vollbracht haben, wenn etwas fertig geworden ist und wenn es eine Lego-Stadt ist, ja, das bringt Befriedigung. Und so sehen wir also, Gott hat das Zusammenleben der Menschen geordnet. Und in einer Familie in Bayreuth und Umgebung, in Oberfranken, die diese Ordnung Gottes akzeptiert, da wird Christus als Haupt des Mannes, anerkannt und auch als Herr der Familie, als Oberherr, als Schirmherr, wie wir es nennen wollen. Christus, das Haupt des Mannes. Der Mann wird in der Bibel Haupt der Frau genannt und er ist die erste Autorität der Kinder. Haupt bedeutet niemals Pascha, niemals Tyrann. Haupt ist durch und durch positiv gefüllt und meint den dienenden Leiter seiner Familie. Der Ehemann liebt seine Frau und Kinder, er führt sie, er versorgt sie, er schützt sie, das ist sein Haupt. Und ihr lieben Männer, hier haben wir eine erste Anwendung für uns. Wir können nur gute Oberhäupter unserer Familie sein, wenn wir selbst unter einer Autorität stehen. Nicht unter irgendeiner, sondern unter der Autorität Jesu Christi, des Herrn. Immer dann, wenn sich Männer nicht mehr unter eine Autorität gestellt haben, ging es schief, dann wurden sie Despoten, Tyrannen, Diktatoren, dann ging es immer schief. Wir müssen unter der Autorität Jesu Christi stehen, auch in unserer Aufgabe als Familienväter. Und wir sind die erste Autorität der Kinder. Die Frau wird in der Bibel Gehilfin des Mannes genannt. Und sie ist natürlich die zweite Autorität der Kinder. Ihr lieben Frauen und Mädchen, ich weiß, das Wort, der Begriff Gehilfin klingt nicht besonders attraktiv in unseren Ohren. Was ist denn das, bitteschön, eine Gehilfin? Aber ich kann euch beweisen mit der Schrift, dass dieser Begriff keineswegs negativ, abwertend oder despektierlich oder gar diskriminierend gemeint ist. Ich kann es beweisen. Denn dasselbe Wort, das hebräische Wort, Eser, das hier für Eva als Gehilfin Adams gebraucht wird, gebraucht Gott an anderer Stelle der Schrift für sich. Gott nennt sich natürlich nicht eine Gehilfin mit der weiblichen Endung. Gott ist weder Mann noch Frau. Er nennt sich, das wird dann übersetzt in unserer deutschen Übersetzung, eine Hilfe. Wer eine Belegstelle haben will, Psalm 33, Vers 20, ist eine von etlichen Stellen, wo Gott dieses Wort für sich gebraucht. Ihr seht, das kann nicht negativ gemeint sein. Meine Frau ist gerne meine Gehilfin. Sie ist mir ein Gegenüber, sie ist mir manchmal auch eine Assistentin, aber vor allen Dingen ist sie mir auch ein Korrektiv. Niemand kennt mich so gut wie meine Frau und sie lässt mir nicht alles durchgehen. Und das ist gut so, dahin musste ich sie sogar erziehen. Ja? Ich musste sie darum bitten, dass sie diese Aufgabe übernimmt. Am Anfang wollte sie das gar nicht und ich habe gesagt, doch, Silvia, das ist deine Aufgabe. Mach das bitte, ich brauche das, dass du mein Korrektiv bist. Und ihr seht, es ist nicht negativ. Paulus wollte gerne ein Gehilfe der Freude der Korinther sein. Ich möchte heute Morgen euer Gehilfe sein, indem ich euch mit dem Wort Gottes dienen darf. Was um alles in der Welt ist daran negativ, wenn man für jemand anderen eine Hilfe ist? Welche Gedanken sind da in unsere Köpfe gekommen, wenn wir das negativ empfinden? Das können wir löschen, das können wir neu programmieren sozusagen, neu füllen. Diesen Begriff, der ist durch und durch positiv. Und die Kinder sind den Eltern gehorsam. Er spricht sie direkt an. Er sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Und wir hören jetzt nicht mehr so viele Kinder zu, aber die Eltern sitzen hier. Und ihr lieben Eltern, wir müssen darauf bestehen, dass unsere Kinder uns grundsätzlich gehorchen. Grundsätzlich. Eine Familie ist kein Kasernenhof. Da gibt es keinen Drill und kein Antreten und Befehlsausgabe. Ich kenne das gut. Ich war auf dem Weg, Berufssoldat zu werden bei der deutschen Luftwaffe. Aber das ist schon so lange her, dass ich mich fast nicht mehr dran erinnern kann. Ja? Und eine Familie ist kein Kasernenhof. Und doch müssen die Eltern darauf bestehen, dass die Kinder grundsätzlich gehorchen. Warum? Wie sollen denn die Kinder einmal lernen, Gott zu gehorchen, den sie gar nicht sehen können, wenn sie nicht gelernt haben, ihren Eltern zu gehorchen, die sie sehen, die es gut mit ihnen meinen, die sie lieben, die sie versorgen. Ja, ich weiß, Eltern können auch mal einen Fehler machen, können auch mal das falsche Kind bestrafen. Aber trotzdem, wie sollen sie lernen, uns, dem lebendigen Gott zu gehorchen, wenn sie nicht uns und anderen Autoritäten gelernt haben, zu gehorchen? Kein blinder Gehorsam, kein Kadavergehorsam, selbstverständlich nicht. Darum habe ich gesagt, ein grundsätzlicher Gehorsam. Ihr lieben Eltern, wir arbeiten mit an der Errettung unserer Kinder, wenn wir darauf bestehen, dass sie uns gehorchen. Wir werden es ihnen leichter machen, sich eines Tages unter Gott zu stellen. Darum können wir darauf nicht verzichten. So, bis hierhin habt ihr alle ziemlich gesittet zugehört. Es ist irgendwie kein Protest an meine Ohren gekommen, aber ich traue der Sache nicht so ganz. Ob das auch gelebt wird in den Familien, was wir hier sehen. Und so ging es auch einem Redner, der sprach über diese Dinge. Alle saßen da, verzogen keine Miene. Und er dachte, ich mach mal die Probe aufs Exempel und sagte zu den Anwesenden, morgen früh, wenn ihr wieder hierher kommt in diesen Raum, dann setzen sich mal alle, wo sich die Frau schon freiwillig ihrem Mann unterordnet, auf die rechte Seite im Saal. Und alle, wo das noch nicht so ist, setzen sich nach links. Entschuldigt alle, die ihr da links sitzt, ja? Na gut, er war sehr gespannt. Am nächsten Morgen traut er seinen Augen nicht. Rechts, wo sich die Frau freiwillig dem Mann unterstellte, saß nur ein einziges Ehepaar. Alle anderen hatten sich nach links gesetzt. Dann sagt er zu dem Mann, der mit seiner Frau auf der rechten Seite saß, ja, sag mal, wie hast denn du das fertiggebracht, dass du da rechts sitzt? Dann sagte der, das war ganz einfach. Meine Frau hat gestern Abend zu mir gesagt, und du setz dich auf die rechte Seite. Ja. Liebe Brüder, nicht, dass hier Männer sind, die sagen müssen, wie der Hauptmann in den Evangelien, auch ich bin ein Mann, der unter Befehlsgewalt steht, ja, unter dem Pantoffel seiner Frau. Oder wie mir mal ein Mann sagte, in unserer Ehe habe immer ich das letzte Wort. Ja, Schatz, so kann sich das auch anhören. Ihr Lieben, wir wollen das leben, was ihr hier seht. Das ist Gottes zeitlose Ordnung, die gilt auch im 21. Jahrhundert. Aber was ihr hier seht, ist doch nur ein Skelett, ein Knochenbau, ein Gerüst, eine Struktur. Das alleine gibt noch kein glückliches Familienleben. Aber es braucht doch ein Skelett. Wenn ich kein Skelett in meinem Körper hätte, könnte ich jetzt nicht hier stehen und zu euch sprechen. Es braucht doch etwas, was allem Halt und Ordnung gibt. Und dann muss hinzukommen Fleisch und Blut und Muskeln und Nerven und Sehnen und was alles zusammenwirkt in unserem Körper. Aber es braucht diese Struktur. Paulus fährt fort und malt vor die Augen der Epheser einen Kreis des Segens. So hat es der amerikanische Bibellehrer und Schuldirektor Ted Tripp, dessen Buch Eltern, Hirten der Herzen manche kennen, was aber leider auf den Index geraten ist, aus einem bestimmten Grund. Nicht, weil der Inhalt falsch wäre oder so, aber aus gesellschaftspolitischen Gründen, möchte ich mal sagen. Auf jeden Fall, ich hatte ihn eingeladen als Redner hierher zu einer Konferenz und dann sprach er von einem Kreis des Segens. Mike Leister übersetzte ihn damals und ich dachte so bei mir, ich muss das irgendwie optisch anschaulich machen. Und ich habe in meinem Leben noch nie eine Stunde lang Computerlehrgang gehabt. Ich muss mir alles selber beibringen, irgendwie autodidaktisch. Und dann habe ich das mit meinen bescheidenen Computerkenntnissen hier so versucht. Und ihr seht, da ist ein Kreis des Segens. Und Paulus sagt, wenn Kinder ihren Eltern gehorchen und sie ehren, dann verspricht Gott Wohlergehen und Segen. Hier ist sogar von langem Leben die Rede. Wir sehen, es ist nicht dasselbe, den Eltern zu gehorchen oder sie zu ehren. Das dürft ihr bitte nicht gleichsetzen. Gehorchen gilt so lange, wie Kinder ihre Füße unter dem berühmten elterlichen Tisch strecken und das Brot essen, das der Papa verdient hat, die Getränke trinken, die der Papa verdient hat, Achtung, und die Luft atmen, die der Papa verdient hat. Also, solange man von den Eltern abhängig ist, muss man sich an die Spielregeln halten, die zu Hause gelten. Das war schon immer so und ich glaube, das wird noch eine Weile so bleiben. Wenn man mal selber auf eigenen Beinen steht, wenn du mal ausgezogen bist von zu Hause, aus Hotel Mama raus, dann wirst du sehen, wie teuer das Leben ist und wirst dich vielleicht noch manchmal zurücksehen nach deinem Elternhaus. Aber wie auch immer, solange man zu Hause lebt, sollte man den Eltern gehorchen. Die Eltern werden natürlich die Zügel lockerer lassen. Sie werden einem 17-jährigen Mädchen mehr Freiheit geben als einem 5-jährigen Sohn. Das ist doch klar, dass das dem Alter und der Reife der Verantwortung gemäß wächst. Aber grundsätzlich, solange man zu Hause lebt, muss man den Eltern gehorchen. Ehren hingegen hört niemals auf. Auch wenn unsere Eltern alt geworden sind, betagt, senil und selbst wenn sie dement geworden wären, du hast nur einen Vater und eine Mutter und du musst sie ehren bis zu ihrem letzten Atemzug. Was das dann praktisch bedeutet, das ist unterschiedlich. Aber das gilt für uns alle, die Eltern ehren. Paulus, der zitiert hier eines der 10 Gebote. Schaut mal im Neuen Testament, wie selten Paulus das macht. Aber hier tut er es und er zitiert ja aus 2. Mose Kapitel 20, wo die Gebote gegeben wurden in hebräischer Sprache. Und da steht wortwörtlich, lass dir Vater und Mutter schwer werden. Lass sie dir ganz viel bedeuten, heißt das. Lass sie dir schwer werden. Und ich frage dich an der Stelle, was bedeuten dir Vater und Mutter, wenn sie noch am Leben sind? Und wie willst du ein böses Wort wieder gut machen, das du deiner Mutter gegeben hast, wenn sie nicht mehr am Leben ist? Leben heißt zeichnen ohne Radiergummi. Jeder Strich sitzt. Da brauchst du Vergebung, wenn deine Eltern nicht mehr leben. Und du brauchst auch dann Vergebung, wenn sie noch leben, wenn du gegen sie gesündigt hast. Also gehorchen und ehren ist nicht dasselbe. Wir haben gelernt, es muss nicht mehr der 54-jährige Sohn seiner 87-jährigen Mutter gehorchen. Gehorchen hört irgendwann auf, aber Ehren hört nicht auf. Ist ein Unterschied. Und nun verspricht Gott Wohlergehen und Segen, wie ich eben gesagt habe, er spricht sogar von langem Leben. Vielleicht fällt euch auch ein Beispiel ein, hoffentlich wart ihr nicht selbst betroffen, wo einmal ein Kind schon früh gestorben ist. Auch das passiert in dieser Welt. Wir haben in unserem Gemeindeumfeld, ich komme aus dem Landkreis Fulda, also gleich an der Grenze zu Franken, ja, zu Unterfranken gelegen. Ich weiß, wir sind hier in Oberfranken. Auf jeden Fall haben wir erlebt, wie ein 5-jähriges Mädchen auf der Straße gespielt hat oder am Rand der Straße und von einem Lastwagen erfasst wurde und auf der Stelle tot war. Jetzt bitte ja nicht den Umkehrschluss ziehen und sagen, aha, dieses Mädchen hat die Eltern nicht geehrt und deswegen musste es so früh sterben. So ein Denken ist krank und wäre schlimmer als das der Pharisäer, das unser Herr so angeprangert hat. Nein, wenn Gott in seiner Weisheit auch einmal ein Kind früher wegnimmt, das lassen wir so stehen, aber grundsätzlich gilt, Gott verspricht Wohlergehen und Segen und langes Leben, das kann man sogar statistisch beweisen, dass diejenigen, die in den Ordnungen Gottes gelebt haben, die werden sich ja auch selten betrinken oder Drogen nehmen oder andere schädliche Dinge tun. Man kann statistisch sehen, dass sie länger leben. Nun, ihr sagt, ja, wir sehen, dass du bescheidene Computerkenntnisse hast. Du hast das ja gar nicht richtig in die Mitte gesetzt. Ja, weil die Skizze noch nicht fertig ist. Man kann nämlich ausbrechen aus dem Kreis des Segens im Alter von 14, 16, 18, wann immer. Und das geht natürlich nur, wenn man ein gläubiges Elternhaus hatte, wo Vater und Mutter oder auch nur einer von den beiden Bibel- und Christusgläubige Menschen waren. Es reicht sogar manchmal, wenn man eine gläubige Großmutter hatte. Wir haben in unserer kleinen Stadt, Hünfeld heißt die, also Chicken Field, wie ich schon sagte, sagen unsere jungen Leute. Wir haben tatsächlich noch einen Baumarkt. Wir haben nur 10.000 Einwohner, aber es gibt noch einen Baumarkt. Ich gehe dahin, weil ich etwas besorgen will. Und dann bedient mich ein junger Mann und hat ein Namensschild hier. Und da steht drauf Klassen, also mit Doppel-S, ja, Klassen. Und ich merke sofort, aha, ein russlanddeutscher Name. Und ich frage, wo kommen Sie denn her? Er sagt, ich komme aus Kasachstan. Dann sage ich, hatten Sie eine gläubige Großmutter? Er sagt, woher wissen Sie das? Ich sagte, alle in Kasachstan hatten eine gläubige Großmutter, scheinbar, ja. Und dann habe ich noch einen Satz gesagt, weiter durfte ich nicht gehen. Dann habe ich gefragt, sind denn die Gebete der gläubigen Großmutter schon in Erfüllung gegangen? Da senkte er den Kopf. Weiter konnte ich nicht gehen, ja, da im öffentlichen Baumarkt. Aber offensichtlich nicht, ja. Seine Großmutter, seine Babuschka, hatte für ihn gebetet und vielleicht immer noch, während wir das Gespräch geführt haben. Aber er war vielleicht ausgebrochen aus diesem Kreis des Segens. Und auch Kinder im eigenen, im gläubigen Elternhaus, wenn sie ausbrechen, machen sie das nicht sofort offen, sondern das ist so eine Phase, da läuft das erstmal im Verborgenen. Und sie gehen noch mit in die Gemeinde. Sie sitzen auch heute Morgen hier, Sie hören mir auch jetzt zu, aber mit Ihren Freunden, wenn die Eltern wüssten, was Sie mit Ihren Freunden machen und auf welchen Internetseiten Sie sich bewegen und was sonst alles ist in Ihrem Leben, wird es ein großes Erschrecken geben. Und die Bibel nennt das, Sie hinken auf beiden Seiten, so sagt der Prophet Elia. Ein Hinken auf beiden Seiten. Und meine lieben Freunde, wenn das irgendjemanden heute Morgen hier betrifft, dann möchte ich dir persönlich etwas sagen. Du gehörst zu den ärmsten Menschen unter der ganzen Sonne. Weißt du warum? Du hast keine richtige Freude in der Welt, da hast du immer ein schlechtes Gewissen. Und du hast auch keine richtige Freude hier in der Gemeinde, hier hast du auch ein schlechtes Gewissen. Du bist doch zerrissen bis zum Gehtnichtmehr. Beende diesen jämmerlichen Zustand, tritt ganz auf die Seite des Herrn Jesus Christus. Mach eine ganze Sache mit ihm, er hat auch eine ganze Sache für uns gemacht am Kreuz von Golgatha. Also, das ist eine sehr gefährliche Haltung, außerhalb des Segenskreises zu sein, alles zu wissen, das ganze Evangelium zu kennen und doch willentlich und wissentlich ein anderes Leben zu führen. Natürlich beten die Eltern, die Großeltern, die ganze Gemeinde betet für solche. Und Gott ist manchmal sehr gnädig. Er erzieht, das ist vielleicht ein sehr hartes Wort, Disziplinierung, aber er erzieht. Da müssen wir nicht immer an das Schlimmste denken. Gott hat viele Wege, einem Menschen zu zeigen, dass er nicht im Zentrum seines Willens lebt. Das kann sein, er merkt, ich habe ein leeres Herz. Ich bin doch völlig leer innerlich. Ich mache nur alles, was alle anderen machen, aber ich habe keinen Sinn und keinen Frieden und überhaupt keine Erfüllung in meinem Leben. Ich bin doch innerlich leer. Das könnte schon genügen, um einem Menschen die Einsicht zu geben, dass er zurückgeht in den Kreis des Segens. Nun, ich habe das ausführlich geschildert, hier diese Skizze, weil wenn mir so viele Menschen heute Morgen zuhören, kann ich nicht ausschließen, dass hier Eltern sind, die um eines ihrer Kinder bangen oder Großeltern, die um Enkelkinder bangen. Und ich kann auch nicht ausschließen, dass solche Kinder oder Enkelkinder hier sitzen. Und für die einen gilt, kehr zurück in den Kreis des Segens. Komm und gib dein Leben wirklich vorbehaltlos Jesus Christus. Er ist das Leben und die Alternative zu ihm, die gibt es gar nicht. Das ist Nacht, er ist alternativlos. Und diejenigen, die noch beten, hört nicht auf, für eure Kinder oder Enkelkinder zu beten. Es gibt genügend Beispiele. Da haben es sogar Eltern nicht mehr erlebt oder Großeltern, aber sie waren noch nicht richtig kalt unter der Erde. Dann haben sich ihre Kinder oder Enkelkinder bekehrt. Wir wollen niemals jemand verloren geben im Unglauben, sondern uns lieber zu Tode hoffen, als jemanden aufzugeben. Paulus fährt fort und spricht die Väter direkt an. Die wir am Freitagabend hier waren, haben schon gesehen, er hat die Männer direkt angesprochen, vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt, dass Männer angesprochen wurden. Dann haben wir eben gesehen, er spricht die Kinder direkt an und jetzt die Väter. Paulus hat sehr zupackend geschrieben und auch gesprochen. Und er sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist dieser Vers, der in meiner Übersetzung wirklich streng klingt, das gebe ich zu. Nun, was soll das bedeuten? Wir Väter, alle unter uns, die Väter sein dürfen, wir haben eine schöne Aufgabe, eine große Aufgabe, eine wichtige, auch eine schwere. Wir dürfen unseren Kindern zeigen, wer und wie Gott ist. Das ist vor allem die Aufgabe der Väter. Unsere Ehefrauen werden uns natürlich dabei unterstützen. Aber warum ist das der Auftrag an die Väter? Weil, wenn so ein Kind im Alter von 3, 4, 5 Jahren, wie meine Enkelkinder jetzt sind, wenn so ein Kind hört, Gott im Himmel, den es nicht sehen kann, ist ein Vater. Ja, welche Vorstellung hat das Kind von einem Vater? Es kennt ja seinen Vater und es denkt natürlich, Gott ist so wie mein Papa. Sie schließen ganz automatisch von ihrem irdischen Vater auf den himmlischen. Das haben wir auch gemacht, als wir in diesem Alter waren. Nur wissen wir es nicht mehr, ja? Aber das Kind denkt, Gott ist so wie mein Papa. Mein Papa ist ja ein Vater. Alle Vaterschaft in dieser Welt ist nach Gott benannt. Gott ist der Urvater und der beste Pädagoge. Und wir dürfen als irdische Väter unseren Kindern zeigen, wer und wie Gott ist. Nun, weil das so ist, stimmt dieser Satz. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Unser Vater sein wird folgerichtig ein Stück weit das Gottesbild, die Vorstellung unserer Kinder von Gott prägen. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Es ist so. Und ich will das mal ein bisschen runterbrechen in kleinere Münzen. Wenn Kinder mit einem autoritären Übervater aufwachsen müssen, der schreit und schlägt und keine Nähe zulässt, wenn das Kind kommt und sagt, geh weg, lass mich in Ruhe, geh zur Mama, ich habe keine Zeit, ja? Er lässt keine Nähe zu und schreit und schlägt, dann könnte doch das Kind denken, oh, wenn Gott auch so ist, dann halte ich lieber Sicherheitsabstand. Bei meinem Papa muss ich auch immer aufpassen, dass ich nicht plötzlich eine fange. Ja? Es schließt zurück und denkt, Gott ist auch so autoritär, willkürlich. Das Gegenteil, der wachsweiche Waschlappen. Und du setzt dich auf die rechte Seite. Diese Typen Väter, ja, die nichts zu melden haben zu Hause, weil die Mama die Starke ist, weil sie dominant ist und die Hosen anhat und die Zügel in der Hand hat. Ja, solche Familien gibt es. Und ich will da nicht zuerst diese Frauen beschuldigen. Manchmal versagen die Männer und nehmen die Führung nicht wahr. Was soll dann eine Frau machen? Das Familienleben muss irgendwie weiterlaufen. Es gibt also beides. Es gibt Frauen, das sind so kleine Feldwebel, ja, die wollen das haben. Aber es gibt auch andere, da versagen die Männer und sie müssen es notgedrungen machen. Wie auch immer, das ist nicht gut, wenn Kinder mit einem Papa aufwachsen müssen, der zu Hause nichts zu sagen hat, dann könnten sie doch denken, ach, wenn Gott auch so ein Schwächling ist, auf den kann ich verzichten, den brauche ich nicht. Dann krempel ich meine Ärmel hoch und nehme mein Leben selber in die Hand. Und was auch weit verbreitet ist, ist der fehlende Vater. Es gibt ihn, er existiert, aber er ist nicht in der Familie präsent. Er geht auf und unter in außerhäuslichen Dingen. Liebe Väter, ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, wo ihr keins braucht. Alle unsere Kinder wissen, dass wir Geld verdienen müssen, dass wir die Familie ernähren müssen. Darum geht es nicht. Das ist klar. Manchmal muss sogar die Mama mithelfen, wenn ein Einkommen nicht reicht. Aber das verstehen die Kinder. Nur was machen wir abends? Was machen wir am Wochenende? Was machen wir in den Ferien? Wenn die Kinder uns dann immer nur verschwinden sehen, hinter dem Computer oder unseren Hobbys nachgehen und sie merken, ach, mein Papa, dem bin ich nur lästig, der hat keine Zeit für mich, der will überhaupt nicht, der hat kein Interesse an mir, er liebt mich nicht wirklich. Das wäre auch eine sehr fatale Sache. Diesen Eindruck sollten Väter wirklich nicht hinterlassen bei ihren Kindern. Ihr seht, unser Vatersein hat Auswirkungen auf das Vaterbild unserer Kinder. Und wenn jemand hier jetzt zuhört und sagt, ja, ich muss dem Mann recht geben, ich hatte einen schlechten Vater. Ja, wer von uns hatte einen perfekten Vater? Wer von uns? Ich nicht. Und ich war auch nicht der perfekte Vater für unsere Kinder. Ja, das weiß ich. Ihr lieben jungen Leute, die ihr zuhört, ich sage euch etwas. Kinder erziehen ist der schwerste Job, den es in dieser Welt gibt. Es ist leichter, ein Atomkraftwerk zu bauen und auch zu planen, als Kinder zu erziehen. Du hast nichts in der Hand, aber gar nichts. Die besten Eltern müssen manchmal mit ansehen, wie ihre Kinder völlig falsche Wege einschlagen. Und manchmal ganz chaotische Eltern erleben, wie die Kinder sich bekehren und einen ganz treuen Weg mit dem Herrn gehen. Du hast da gar nichts in der Hand. Wirklich nicht. Und darum bitte, ihr lieben Väter, nehmt diese Aufgabe ernst. Lasst euch in diese Verantwortung nehmen. Ihr habt Kinder in die Welt gesetzt und jetzt, man sagt, Vater werden ist nicht schwer. Vater sein dagegen sehr. Und da brauchen wir die Hilfe und die Gnade unseres Herrn und die guten Anweisungen seines Wortes. Und dann kann er Gelingen geben, auch zu unserem Vatersein. Paulus schreibt diesen Satz, den haben wir jetzt angeschaut. Und ist euch schon mal aufgefallen, ihr lieben Schriftgelehrten und ist euch schon mal aufgefallen, dass Paulus im Kolosserbrief genauso anfängt, aber dann anders fortfährt? Er sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ja, ihr seht, der gleiche Anfang, er schreibt ja beide Briefe aus Rom, wo er in einer Halbgefangenschaft ist, in Untersuchungshaft. Und er hoffte, wieder freizukommen und er kam auch wieder frei. Aber er schreibt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Wie machen denn Eltern ihre Kinder mutlos, fragen wir in einer ironischen Umkehrung. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja unsere Kinder nicht mutlos machen. Ich sage euch etwas, Kinder brauchen tonnenweise Vitamin E für Ermutigung. Tonnenweise. Sie brauchen Ermutigung, wenn sie in den Kindergarten kommen, wenn sie in die Schule kommen, wenn sie den Schultyp wechseln, wenn sie ins Berufsleben einsteigen. Und ich verrate euch etwas, sogar wenn sie heiraten, brauchen sie Ermutigung. Immer wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt und zwischendurch tausende Male mehr und sensible Kinder noch mehr. Es gibt ganz sensible Kinder, die brauchen so viel Ermutigung. Und das wollen wir ihnen geben. Aber wie würden wir das Gegenteil erreichen? Wenn zum Beispiel die Eltern immer wieder ihre Versprechen brechen. Ich glaube, hier kann niemand aufstehen und sagen, ich habe in meinem Leben noch nie ein Versprechen gebrochen. Wenn das mal passiert, ist das kein Weltuntergang. Aber wenn sie immer wieder die Versprechen brechen, ja, dann denken die Kinder irgendwann, ach komm, die wollen mich nur vertrösten, das kann ich gar nicht ernst nehmen. Oder wenn Eltern ihr Kind immer wieder mit anderen vergleichen, das machen manche Eltern so gerne, das ist bei manchen sogar ein ganz beliebter Sport, vor allem wenn sie eine größere Familie haben, 3, 4, 5, 6 Kinder, da ist ja meistens ein Musterkind dabei. Oder in der Gemeinde ist so eine Familie, so eine Musterfamilie, alle Kinder wie aus dem Ei gepellt, und alle gut in der Schule und pflegeleicht und so weiter. Und dann werden die eigenen armen Kinder immer mit dieser Musterkinderfamilie verglichen. Ihr lieben Eltern, habt ihr vergessen, wie man sich fühlt, wenn man mit jemandem verglichen wird, der viel besser dasteht als man selbst? Das ermutigt doch nicht. Da wird man so klein mit Hut. Ach so, ihr wollt wissen, wie man Musterkinder erkennt. Das kann ich euch ganz leicht beschreiben. Mit 6 Jahren bekehrt, mit 7 getauft, mit 8 die erste Predigt gehalten. Ja? Das sind die Musterkinder in der Gemeinde. Und bitte seid vorsichtig. Es gibt auch Musterkinder, die haben bis zum 18. Lebensjahr einen kerzengeraden Weg hingelegt und dann waren sie weg. Seid mal vorsichtig mit den Musterkindern. Ja? Jedes Kind ist ein Original. Schaut, die einen haben von Gott viel Software mitbekommen. Also die sind sehr klug, die sind gut in der Schule, die werden Abitur machen, die werden studieren und die werden später Kopfwerker, die werden mit dem Kopf Geld verdienen. Gibt es einige hier unter uns. Dann gibt es auch welche, die sind manuell sehr begabt. Die können aus jedem Draht ein Kofferradio bauen, wenn es sein muss und werden später mit den Händen Geld verdienen. Das werden Handwerker. Und dann gibt es dummerweise noch eine dritte Gruppe. Die haben es weder im Kopf noch in den Händen. Was machen die denn? Zu denen gehöre ich. Das werden Mundwerker. Die reden einfach viel, dann kommen sie auch irgendwie durchs Leben durch. Ja? Also ihr seht, man muss doch realistisch sein und immer die Vor- und die Nachteile auch gut abschätzen. Bitte, ihr habt meinen Humor verstanden hoffentlich. Wir wollen die Kinder nicht vergleichen. Sie sind Originale Gottes. Und auch Kinder, die nicht so klug sind oder so auffällig begabt, sie haben andere Stärken, die später für das Reich Gottes sehr, sehr wertvoll werden können. Bitte vergleicht die Kinder nicht. Nehmt sie so, wie Gott sie gegeben hat. Wenn Sie Ihr Kind vor anderen Geschwistern oder Dritten bloßstellen, beschämen nennt man das auch, das Kind dahinstellen, dass es dasteht wie der letzte Depp, ja, und Trottel und es ausschimpfen und bitte mach das nicht. Ich war mal in einer Familie, die hatten 7 Kinder und der Jüngste hat sich am Tisch nicht gut benommen. Und dann stand der Papa auf und ging mit dem Jungen raus, ohne groß, der hat gar nichts geredet, der hat den Jungen genommen. 10, 15 Minuten war er weg und dann kam er wieder mit ihm zurück. Der hat ihn nicht vor mir getadelt oder gemaßregelt. Ich war fremd in der Familie, ich war Gast am Tisch und der hat das vorbildlich gemacht. Da hat er mir eine kleine Predigt gehalten, weil das hatte ich ein paar Mal falsch gemacht mit unseren Kindern. Ja? Also bitte stellt die Kinder nicht bloß. Das brennt sich bei denen so ein in der Seele. Das entmutigt. Und wenn Kinder vernachlässigt werden von den Eltern, ja, wir erschrecken, wenn wir im Bayreuther Tageblatt oder wie eure Zeitung hier heißt, wenn wir da lesen, da wurden 3 Kinder gefunden in einer Wohnung und da hat der große 7-jährige Junge 3 Tage lang seine 2 kleinen Schwestern mit Essen und Trinken versorgt und die Kleine noch gewickelt, weil die Eltern in Alkohol oder Drogen abgetaucht waren. Dann sagen wir, boah, in welcher Welt leben wir denn? Ach, sowas passiert hinter gutbürgerlichen Fassaden auch. Schlüsselkinder, beide Eltern berufstätig, die Kinder kommen nach Hause, niemand da, müssen sich selbst die Wohnung aufschließen, das Essen in der Mikrowelle warm machen, niemand da, kein Ansprechpartner. Unsere Jüngste, wenn die aus der Schule kam, mit 19, da hat die erstmal eine Stunde gesprudelt, ja, und erstmal alles erzählt, was da an dem Tag war. Die Kinder brauchen doch einen Ansprechpartner. Ich weiß, was jetzt einige Muttis denken. Die denken, ja, wenn mein Mann 5.000, 6.000, 8.000 Euro heimbringen würde jeden Monat, dann würde ich auch daheim bleiben. Darf ich euch mal an der Stelle etwas zeugnishaft erzählen? Wir haben freiwillig, wir als Familie, über viele, viele Jahre mit so geringem Einkommen gelebt, freiwillig, betone nochmal, wir waren in Gemeindegründungsarbeit in Mannheim, wir haben mit so geringem Einkommen gelebt, dass wir mehrmals bei Behörden extra Bestätigungen vorlegen mussten, die wollten uns nicht glauben, dass wir mit so wenig Geld leben. Die hatten da ganz andere Vorstellungen. Haben wir aber freiwillig, meint ihr nicht, meine Frau ist Lehrerin von Beruf, wenn sie nur halbtags gearbeitet hätte, hätte sie mehr gehabt, als ich damals hatte. Und wir haben darauf verzichtet, wir konnten uns nicht alles leisten, was andere hatten. Autos mussten zum Beispiel immer vom Himmel runterfallen, aber die sind auch immer vom Himmel gefallen. Wir haben immer ein Auto gehabt. Und Wir sind jedes Jahr in Urlaub gefahren, nämlich zu meinen Schwiegereltern nach Kärnten, Österreich, und dann mit mehr Geld zurückgekommen, als wir hingefahren sind. Solche Schwiegereltern muss man heiraten, ja? Also, ihr seht, im Spaß, vernachlässigt eure Kinder nicht, opfert sie nicht auf dem Wohlstandsaltar. Was nützt es denn, wenn sie später in jeder Tasche ein iPhone stecken haben und dann am Ende spucken sie dir auf den Kopf, weil sie sagen, dein Geld wollten wir doch gar nicht. Wir wollten deine Zuneigung und deine Nähe und deine Erziehung und all die Dinge. Das hätten wir gebraucht. Wenn sie ihr Kind immer wieder herabwürdigen mit solchen Sätzen, oh, bist du blöd, kapierst du das nicht? Was bist denn du für einer oder eine? Ja? Bitte nicht das Kind herabwürdigen. Oder das Allerschlimmste kann ich euch nicht ersparen. Ich sage es überall, wo ich hinkomme. Wenn Väter oder irgendein Onkel in der Gemeinde ein Kind missbraucht, sexuell missbraucht. Schlimmer kann man eine Kinderseele wahrscheinlich nicht zerstören. Ich bin irgendwo ganz weit weg von hier in einem Gottesdienst. Und neben mir sitzt ein Mann und ich denke die ganze Zeit, was ist denn mit ihm? Ich merke, da stimmt was nicht. Ich bin da nicht übersensibel, aber das merkte ich sogar, dass bei dem irgendwas nicht stimmt. Und nach dem Gottesdienst habe ich ihn angesprochen, habe ich gesagt, du sag mal, geht's dir nicht gut? Dann sagt er, ach weißt du, ich bin ein Vater von 11 Kindern. Und mein Vater, der Opa, hat 4 meiner Töchter missbraucht. 2 leichter und 2 schwerer. Und die Große, die 16-Jährige, kam zu mir und hat gesagt, Papa, wenn du den Opa jetzt nicht anzeigst, dann mache ich es. Dann musste er seinen Vater anzeigen. Der sitzt inzwischen für 4,5 Jahre im Gefängnis. Gemeindeglied einer Gemeinde gewesen. Ihr Lieben, größeren Schaden können wir im Reich Gottes gar nicht anrichten. Da richtet ein Gläubiger, der solche Dinge tut, mehr Schaden an als 100 Atheisten. Wir brauchen doch vor den Atheisten keine Angst haben. Die hat es schon immer gegeben, vor denen brauchen wir doch keine Angst haben. Die machen keinen Schaden im Reich Gottes. Wenn wir Gläubigen ganz andere Wege gehen und im Verborgenen solche Sünden begehen, dann richten wir riesigen Schaden an. Es ist ja ein offener Gottesdienst, vielleicht hat sich auch ein Atheist hier in die Höhle des Löwen verirrt. Du kannst ruhig dein Leben als Atheist leben, bis an dein Lebensende. Aber eines sage ich dir, mein lieber Freund, spätestens wenn ein Flugzeug anfängt zu trudeln, fangen fast alle Atheisten an zu beten. Warum das denn? Weil sie im tiefsten Inneren ahnen, manche wissen es sogar, diese Welt ist ohne Gott nicht erklärbar. Das wäre wirklich absurdes Theater, wie Samuel Beckett eines seiner Stücke genannt hat, mit dem Gymnasiasten im Deutsch- und Englischunterricht geplagt werden. Ging mir auch so vor 50 Jahren. Ja. Also bitte, 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 ihr lieben Atheisten, ihr richtet keinen Schaden an, aber wenn hier Gläubige sind, die so etwas tun, wenn jemand zuhört, der so etwas erlitten hat, ich bitte dich, du musst dich offenbaren. Auch wenn dich jemand bedroht hat und gesagt hat, du darfst das nicht sagen, du musst dich jemand anvertrauen, sonst wirst du krank werden oder noch Schlimmeres erleiden. Du musst dich jemandem anvertrauen. Tut mir leid, ich konnte euch das nicht ersparen. Matze, kannst du mal weiterklicken? Da klemmt es. Ah, jetzt kommt es gut. Ich hoffe, ich darf bei euch auch mal Martin Luther zitieren. Ich weiß, dass der nicht alles richtig gemacht hat in seinem Leben, aber ich war gerade letztes Wochenende, ein ganzes Wochenende in Wittenberg zum wiederholten Male, da stand ich wieder vor der Schlosskirche. Martin Luther soll ein sehr gutes Ehe- und Familienleben gehabt haben und er sagt einmal über Familienleben diesen Satz hier, diesen Vergleich. Eine Kinderseele ist wie ein Fass, das man füllt. Es riecht immer nach dem ersten Inhalt, der hineingetan ist und man muss ihm große Pein antun, es ausräuchern und ausschwefeln, wenn man den ersten Geruch wieder herausbringen will. Der erste Geruch heißt die erste Prägung, die unsere Kinder im Elternhaus bekommen haben. Welchen ersten Geruch haben unsere Kinder bekommen? Konnten sie in einem harmonischen Familienleben, die Liebe Gottes kennenlernen, die Liebe des Heilands, die Werte und Charaktere der Bibel, die ewigen Werte, konnten sie Gott kennenlernen? Konnten sie das Evangelium kennenlernen? Oder haben sie den ganzen Tag Streit und Scheidungsdrohungen gehört und ging es nur um weltliche Dinge, um Geld, um Sport, um Unterhaltung, Entertainment. Hollywood ist eingezogen in vielen Familien. Netflix läuft von morgens bis abends. Ja, welche Werte geben wir den Kindern mit für ihr Leben? Hier, Luther sagt, das ist prägend. Da hat er recht. Welchen ersten Geruch werden sie mitnehmen in ihr Leben? Und schaut, das Wichtigste ist, was wir überhaupt unseren Kindern mitgeben können, dass sie nicht den geringsten Zweifel daran haben, dass sie von den Eltern, von beiden Elternteilen, Vater und Mutter, nicht Elter 1 und Elter 2, von Vater und Mutter geliebt und angenommen sind. Ihr könnt ihnen nicht mehr mitgeben. Das ist der tragende Grund für ihr Leben. Gebt ihnen das unbedingt mit. Die Kinder dürfen daran keinen Zweifel haben. Und mein Freund Roger Pugh, den ich in diesen Tagen schon einmal erwähnt habe, ein Amerikaner, der in Stuttgart Missionar war, dort eine Gemeinde aufgebaut hat. Er hatte eine Gemeindefreizeit mit irgendeiner Gemeinde und dann hat er auch einmal die Eltern und die Kinder, die da waren, in zwei verschiedene Räume getrennt. Und er ging zuerst zu den Eltern und fragte: Ihr Eltern, liebt ihr eure Kinder und habt ihr sie bedingungslos angenommen? Was denkt ihr, wie viele Hände gingen hoch? Alle, logisch. Logisch. Keiner hat gesagt, nee, ich liebe mein Kind nicht, ich habe es nicht angenommen. Und waren vielleicht auch alle voll davon überzeugt. Aber dann ging er in den anderen Raum, wo die Kinder dieser Eltern waren. Tut mir leid, ich weiß nicht wie viele, ich weiß nicht wie alt sie waren, ja. Aber er fragte: Ihr Kinder, fühlt ihr euch von euren Eltern geliebt und angenommen? Und dann kam das große Erwachen. Ein beträchtlicher Teil dieser Kinder fühlte sich eben nicht geliebt und angenommen. Und mit anderen Worten, die Liebe und Annahme der Eltern war gar nicht angekommen bei den Kindern. Und da müssen wir ja fragen, wir werden gleich schließen, wir fragen, wie kommen Liebe und Annahme bei einem Kind an? Wie kommt das bei einem Kind an? Wie kann man das vermitteln? Ich glaube, es gibt nur zwei Wege. Das solltest du deinem Kind so oft wie möglich sagen, und das solltest du deinem Kind noch viel mehr zeigen, es spüren lassen, es auf den Schoß nehmen, es drücken, es herzen, mit ihm kuscheln, abends beim Zubett bringen, natürlich mit Jungs auch rumtollen und so weiter, ja, klar. Aber sie brauchen diese körperliche Nähe und sie müssen es immer wieder hören. Aber nicht hier HDL, hab dich lieb, ja, so eine Floskel, ihnen da einmal schreiben mit einer WhatsApp-Nachricht. Nicht HDL, sondern du nimmst den Burschen und greifst ihn so am Kragen, ja, und sagst: Schau mir mal bitte in die Augen. Weißt du, dass dein Papa und deine Mama jeden Tag Gott dafür danken, dass du in unsere Familie gekommen bist? Weißt du das? Ja, Vati, ich weiß das, ja. So musst du das sagen oder auf andere Weise, ja, war nur ein Beispiel. Das muss wirklich rüberkommen zu ihm. Einige denken, na, bringt er jetzt am Schluss noch so ein bisschen Psychologie mit rein hier in die Predigt? Papalapap, die Psychologie lassen wir, wo sie ist, ja. Das ist urbiblisch, was ihr hier seht. Ich beweise es euch. Als David den größten Fehler seines Lebens gemacht hatte und den Ehebruch mit Bathseba begangen hatte, schickt ja Gott Nathan. Und er erzählt ihm diese Geschichte von dem reichen Mann, der viele Schafe hatte. Das war David. Der hatte schon 5 Frauen, die mit Namen genannt werden, wahrscheinlich noch mehr. Und dann war da ein armer Mann, der hatte nur ein Schaf, das ist der Uriah. Der hatte nur die Bathseba. Und dann bringt er es nicht fertig, eines seiner Schafe zu schlachten, nimmt dem armen Mann das Schaf weg. Und David springt auf, kriegt einen hochroten Kopf und sagt: Der Mann, der das getan hat, der ist ein Kind des Todes. Und Nathan muss nur noch sagen: Du bist der Mann. Dann wird das beschrieben, wie der arme Mann mit dem einen Schaf lebte. Könnt ihr nachlesen in 2. Samuel 12. Da heißt es, es aß von seinem Teller, es trank aus seinem Becher, Achtung, es saß auf seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Wo ist der Platz der Töchter? Auf dem Schoß bei Papa und Mama. Wo ist der Platz der Söhne? Auf dem Schoß bei Papa und Mama. Das steht seit 3000 Jahren in der Bibel. Da gab es noch keine Psychologie. Die hat übrigens nicht Sigmund Freud erfunden. Ein Deutscher, Wilhelm Wundt, war der erste, der Begründer der Psychologie. Aber egal, die lassen wir alle, ja? Sondern wir folgen der Bibel. Das steht seit 3000 Jahren in der Heiligen Schrift. Und wir wollen unseren Kindern unbedingt vermitteln, dass sie geliebt und angenommen sind, auch die schwierigen Kinder. Wir hatten auch keine Musterkinder. Unsere Kinder, unser Sohn hat uns einmal eine Zeit lang richtig Schwierigkeiten gemacht. Ja? Und wir haben ihm da gesagt, Benny, du kannst deinen eigenen Weg einschlagen. Wir werden dich nicht hindern können. Aber eines musst du wissen, du wirst uns nicht hindern, dass wir dich lieben und für dich beten bis an unser Lebensende oder an deins. Ja? Das haben wir ihm einmal gesagt. Heute macht er uns große Freude. Aber ihr seht, die Kinder wachsen nicht kerzengerade auf. Ich bin nicht so aufgewachsen und meine Kinder auch nicht. Aber wir wollen sie lieben. Und jetzt kriegen alle die noch ein kleines bisschen mit von den Ehevorträgen. Also alle die schon so traumhaft gute Ehen führen, dass sie zu Ehevorträgen gar nicht mehr kommen brauchten. Ja, ich nehme das ganz sportlich, keine Angst. Auf jeden Fall, seht ihr, das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu lieben. Wirklich. Lieber Bruder, lieber Ehemann, wenn du deine Ehefrau liebst, gibst du deinen Kindern so viel mit. Das kann ich gar nicht mit Worten beschreiben. Sehen sie auch mal, wie du deinen Arm um deine Frau legst. Sehen sie, wie du zärtlich mit ihr redest, wie du ihre Hand hältst. Oder haben sie nur tausendmal gehört, wie du sie vor den Kindern zusammengeschimpft hast und gemaßregelt hast? Lieber Ehemann, deine Ehefrau zu lieben, ist das Beste, was du deinen Kindern mitgeben kannst. Das ist meine ehemalige Verlobte, ja, habt ihr sicher gecheckt. Na gut, und es wachsen in unserem Land, auch hier in Bayreuth, Kinder auf, die haben seit dem zweiten Lebensjahr nicht mehr auf dem Schoß gesessen bei Papa oder Mama, haben nie gesehen, wie der Papa mal den Arm zärtlich um die Mama gelegt hat, haben aber tausendmal gehört, wie er sie geschimpft hat. Und liebe Freunde, das nehmen Sie alles mit in Ihr Leben. Ich habe neulich eine Umfrage gelesen, die hat mich umgehauen. Aus England kam die. Da wurden Teenager gefragt, also Kinder im Alter zwischen 13 und 19 Jahren, was ihnen wichtiger wäre, dass ihr Papa sie liebt oder dass ihr Papa ihre Mama liebt. Und ihr ahnt schon, was da rauskam. Den Kindern war wichtiger, dass der Papa ihre Mama liebt, als wie, dass er sie selbst liebt. Kinder sind da so sensibel. Die Hälfte ihrer Klassenkameraden hat doch schon keine Eltern mehr, die noch zusammenleben. Und wenn sie die Eltern streiten hören, dann liegen sie abends im Bett und beten, lieber Gott, mach nicht, dass meine Eltern auseinandergehen. Die haben heute wieder so schlimm gestritten. Ihr glaubt nicht, wie sensibel die Kinder sind. Unsere Tochter, wenn meine Frau und ich nur mal eine kleine Missstimmung hatten, dann kam die und hat gleich Seelsorge geübt, ja, und wollte uns da gleich wieder zusammenbringen, ja, weil sie auch sehr sensibel ist. Ihr lieben Eltern, wenn der Geist der Buße heute Morgen über diese Versammlung käme, dann würden einige heute Mittag mal ihre Ehefrau um Entschuldigung bitten. Vielleicht auch manche Kinder, ihre Eltern, vor allem die Mutter. Ich weiß, dass heute kein Muttertag ist, am zweiten Sonntag im Mai. Aber lass mich diesen letzten Satz noch sagen. Wir reden über Familienleben. Und das ist eine Lebensweisheit, die ist so wahr, die könnte fast in der Bibel stehen. Wenn es der Mama gut geht, dann geht es allen gut. Nicht die Mama verheizen in der Familie. Wisst ihr, wie das geht, verheizen? Die muss kochen und backen und putzen und hüpfen und springen und sich vorwärts und rückwärts überschlagen und alle bedienen. Und wenn irgendwas nicht passt, wird sie angemotzt. Und wenn sie dann im Krankenhaus liegt, dann wachen alle auf. Dann ist sie verheizt. Nicht die Mama verheizen. Die Mama ist die Seele des Familienlebens. Der Papa soll führen, aber die Mama ist die Seele. Und der Mama muss es gut gehen. Nicht nur am Muttertag mit ein paar Blumen. Der Mama muss es das ganze Jahr über gut gehen. Das wäre wichtig für unser Familienleben. Ich schließe, nach dieser kommt nur noch eine Folie. Ich habe einiges Kritisches ansprechen müssen, ich weiß das. Ich kann nicht immer nur so erbauliche Vorträge halten wie über Psalm 23 meinetwegen. Ich muss da ein paar Dinge ansprechen. Ich will das nicht rechtfertigen, ich tue das, weil ich von Gott den Auftrag sehe. Aber ich möchte mit einem wunderschönen Gedankengang schließen. Der Herr Jesus Christus ist ein Heiland. Ein Heiland ist jemand, der wieder heil machen kann, was durch die Sünde kaputt gegangen ist. Er kann zerbrochene Herzen heilen. Das hat er bei mir vor 45 Jahren getan. Er kann zerbrochene Ehen heilen. Dafür haben wir gestern ein grandioses Beispiel hier an dieser Leinwand gesehen. Und er kann auch zerbrochene Familien heilen. Das kann er, weil er ein Heiland ist. Ich habe mich einmal so gefreut, als ich in meiner Bibel entdeckt habe, und ich glaube, das steht in deiner auch, dass Gott immer ganze Familien retten will. Das ist mein letzter Gedankengang, den ihr bitte noch wohlwollend aufnehmt. In der Arche, das wissen wir alle, wurde eine komplette Familie gerettet. Als der Würgeengel durch Ägypten ging, wurde wieder eine ganze Familie gerettet, diesmal Israeliten. Die Türpfosten und Oberschwelle mit dem Blut des Passahlamms bestrichen hatten. Achtung, jetzt kommt etwas Auffälliges. Als Jericho zerstört wurde, die Palmenstadt, älteste Stadt der Welt, rettete Gott wieder eine ganze Familie. Die Hure Rahab und ihre Angehörigen. Sie bat Gott, dass er auch ihre Angehörigen retten möge. Und Gott ging darauf ein und eine ganze Familie wurde gerettet. Und die beiden Beispiele aus dem Neuen Testament sollen nicht fehlen. Als der Sohn des königlichen Beamten geheilt wurde, da sagte ich, wurde er und sein ganzes Haus gerettet. Die mussten sich aber alle selbst bekehren. Niemand wird gerettet gegen seinen eigenen Willen. Das gibt es nicht. Ja? Sie mussten sich bekehren. Sie mussten das Heil ergreifen. Und in Philippi, das bekannteste Beispiel, ich hoffe, ich werde nächste Woche zum ersten Mal in meinem Leben Philippi sehen. Glaube an den Herrn Jesus und dann wirst du und dein Haus, du und deine Familie gerettet. Ihr seht, Gott will immer ganze Familien retten. Und darum sollen meine letzten Worte sein an diesem Wochenende. Wenn du noch nicht drin bist in der Arche, oder nicht drin bist im Kreis des Segens, wie wir es auch nennen wollen. Mein lieber Freund, höre diese Worte noch. Du darfst nicht mit Gottes Gnade spielen. Gott ist sehr geduldig. Gott ist sehr langmütig. Gott ist sehr gnädig. Aber Gott ist kein Hampelmann. Irgendwann wurde die Arche geschlossen. Da haben sich Menschen die Fingernägel blutig gekratzt. Aber es war zu spät. Dann war die Türe geschlossen. Und darum, wenn du weißt, du bist nicht drin oder nicht mehr drin, weil du andere Wege eingeschlagen hast, komm zurück in den Kreis des Segens. Es kann dir nicht besser gehen, als wenn du im Zentrum des Willens Gottes lebst. Es kann dir nicht besser gehen.